Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Wir waren ja das letzte Mal bei der Fundierung der modernen Ästhetik durch Immanuel Kant gewesen, der in seiner Kritik der Urteilskraft versucht hatte zu zeigen, dass das ästhetische Wahrnehmungsvermögen des Menschen seine ästhetische Urteilskraft auf der einen Seite, sozusagen eine Dimension der Urteilsfähigkeit des Menschen ist, die sich deutlich von Vernunfturteilen unterscheidet, und auf der anderen Seite zu zeigen, dass eben diese ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit, die ja überhaupt erst unseren Umgang mit Kunst und wie Kant dann zeigen wird, auch die Hervorbringung von Kunst ermöglicht, dass die ganz wesentlich unter einer, so könnte man sagen, widersprüchlichen Struktur steht oder paradoxen Struktur steht, nämlich der Struktur, dass auf der einen Seite dieses ästhetische Wahrnehmungsvermögen und Beurteilungsvermögen im subjektiven Geschmack fundiert ist und über diesen Geschmack sozusagen auf der anderen Seite auch der Mensch, so könnte man formulieren, auch seine Subjektivität, die Seite seiner Besonderheit, seiner Individualität, seiner Sinnlichkeit erfährt. Und auf der anderen Seite, in dem Moment, wo er den Anspruch hat, Geschmacksurteile zu fällen, also etwa von einem Gegenstand nicht nur zu sagen, er gefällt mir, sondern dieser Gegenstand ist schön oder er ist gelungen oder er ist in einer anderen ästhetischen Hinsicht von besonderem Interesse, dass auf diese Art und Weise, sobald also Urteile gefällt werden, auch aus dieser subjektiven Fundierung heraus ein Allgemeingültigkeitsanspruch, ein Verbindlichkeitsanspruch gestellt wird, der sich, so kann, das ist ja erinnern, logisch letztlich nicht rechtfertigen lässt. Das lassen sich sozusagen aus der Subjektivität, lässt sich logisch nicht folgern, dass diese Subjektivität allgemeingültig ist, sonst wäre es ja keine Subjektivität. Ja? Und trotzdem stellen aber diese Urteile einen Allgemeingültigkeitsanspruch, sodass Kant auch sagen kann, dass alle diese ästhetischen Urteile, die wir fällen, beziehungsweise überhaupt unser Verhältnis zu ästhetischen Objekten aller Art von dieser widersprüchlichen Struktur geprägt sind. Es sind zwar Urteile, die sprachlich formuliert werden können, aber jede ästhetische Erfahrung, so Immanuel Kant, geht in diesen sprachlichen Urteilen nicht restlos auf. Es bleibt sozusagen eine Form der subjektiven Vorstellungskraft, wie er es formulierte, Imaginationskraft, Sensibilität, Individualität, die sich sprachlich, begrifflich nicht formulieren lässt. Ich habe einige Anfragen bekommen nach der Vorlesung von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die mir so interessant erscheinen, als ich kurz darauf eingehen möchte, weil ich das auch bemerkt habe, dass da vielleicht einige Dinge unklar geblieben sind. Kant hat ja gesagt, also diese Sehnsucht oder dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, dass auch diese subjektiven Geschmacksbekundungen einen allgemeinen Charakter haben können, lassen sich letztlich nur durch so etwas wie einen Gemeinsinn rechtfertigen. Wir wollen nicht allein sein mit unseren ästhetischen Vorlieben. Wir suchen den Anschluss, wir suchen eine Gemeinschaft, wir muten sozusagen unsere eigenen ästhetischen Vorlieben und Urteile jedermann an, wie Kant es formulierte, ohne dass wir die anderen zwingend davon überzeugen können, durch logische Argumente, weil eben der Geschmack selber der logischen Argumentation nicht zugänglich ist. Jetzt ist gefragt worden, völlig zu Recht gefragt worden, ob dieses Phänomen ja nicht in anderen Wissenschaften genauso gilt. Ja, wir haben ja auch in den Natur-, Sozial-, Humanwissenschaften diese Sehnsucht nach dem Gemeinsinn, so könnte man sagen, nach Gemeinschaft, nach Schulbildung, nach der Bildung von Gemeinschaften, von Communities, wie man das heute sagen könnte. Entspricht das nicht genau dieser Vorstellung Immanuel Kants, dass Menschen mit ihren Geschmacksurteilen nicht allein sein mögen? Ich würde sagen, einerseits ja, natürlich beobachten wir dieses Phänomen. Der Mensch ist eben nicht nur Individuum, sondern auch soziales Wesen, und wo immer er auftritt, sozusagen bildet er Gemeinschaften, die aber gleichzeitig immer auch diese seltene oder seltsame Eigenschaft haben, sich gegen andere Gemeinschaften abzugrenzen. Sie merken das etwa in der wissenschaftlichen Schulbildung natürlich und auch bei verschiedenen anderen Communities, egal worauf sie sich jetzt begründen. Das heißt immer, man gehört dazu, weil man zu einem anderen Bereich nicht gehört, auch wenn man vielleicht bei mehreren Gemeinschaften Mitglied sein kann. Aber das ist nicht das Entscheidende. sondern das Entscheidende ist, dass Immanuel Kant zumindest der Auffassung war, dass dieses allgemein Verbindende in den Wissenschaften, wo es ja um vernünftige Urteile geht, durch die Vernunft selbst notwendigerweise hergestellt wird. Ja? Das heißt also, jeder, der ein vernünftiges Argument imstande ist, nachzuvollziehen und zu teilen, ist damit schon sozusagen in dieser Gemeinschaft derjenigen, die diese vernünftigen Argumente genauso richtig finden. Weil die Vernunft selber sozusagen ihrer Struktur nach ja nichts anderes ist als das allgemein Verbindliche. Ja, es ist völlig, nach Immanuel Kant, ich weiß natürlich schon, dass es auch andere Vernunftbegriffe gibt, ja, aber nach Immanuel Kant wäre es völlig abwegig, von einem subjektiven Vernunftbegriff zu sprechen. Ja. Denn die Vernunft ist gerade per Definition das, was die Subjektivität übersteigt, und zwar notwendigerweise. In dem Moment, wo wir uns vernünftig argumentierend verhalten, suchen wir schon notwendigerweise die Übereinstimmung mit anderen vernünftigen Wesen. Und das ist ja auch das Wesentliche sozusagen einer wissenschaftlichen Argumentation. Ja? Also wenn ich glaube, dass eine These, die ich vortrage, vernünftig argumentierbar ist, dass sie logisch korrekt ist, dass sie empirisch beobachtbar ist, dann unterstelle ich schon, wenn ich diese These vortrage, dass alle anderen vernünftigen Subjekte, und im Wesentlichen sind das alle Menschen, imstande sein müssten, diese meine Argumente zu teilen. Oder, wenn sie es nicht teilen, andere Argumente, Gegenargumente vorzubringen. Was nicht geht in der Wissenschaft, ist zu sagen, ist ja ganz nett, wie du das argumentierst, aber mir schmeckt es nicht. Ja, das können sie nicht sagen. Bei einem Geschmacksurteil haben sie allerdings das Recht, genau das zu sagen. Ist ja nett, dass dir dieser Wein schmeckt, aber mir schmeckt er nicht. Ja? In der Wissenschaft, wenn es um vernünftige Argumentation geht, müssen sie selbst wiederum ein den Kriterien der Vernunft gehorchendes Argument vorlegen, um ein anderes zu widerlegen. Sie können nicht sagen, also irgendwie gefällt mir das nicht. Ja? Also es mag ja schon stimmen, dass die Sätze der Mathematik richtig sind, aber so rein intuitiv finde ich das also irgendwie wirklich zwänglerisch, dass 2 mal 2 immer 4 sein muss. Ja? So können Sie zwar natürlich im Kaffeehaus argumentieren, aber nicht in der Mathematik. Ja? Aber in der Kunstwissenschaft können Sie in der Tat nach Kant, ich sage immer nach Kant, ja, mit Fug und Recht sagen, aber die letzte Basis meines Urteils ist mein subjektiver Geschmack. Und der kann mir von niemandem streitig gemacht werden. Und deshalb ist sozusagen dieser Wunsch, dieses subjektiven Geschmackseindruck zu einem Urteil zu verallgemeinern, bei Kant ganz, ganz stark gebunden an diesen Gemeinsinn, das heißt also an das, was den Menschen auf eine ziemlich emotionale Art und Weise miteinander verbindet und nicht an die Vernunft, die die Menschen sozusagen Kraft der Struktur ihres Verstandes miteinander verbindet. Obwohl wir natürlich wissen, dass man natürlich auch der Auffassung sein kann, dass es ein dass es ein Irrtum der Vernunft ist, zu glauben, sie ist wirklich imstande, wahre Allgemeinheit zu stiften und im Grunde Wissenschaft auch nur eine Geschmacksfrage ist. Ja? Das lässt sich Paul Feierabend, der berühmte und berüchtigte, aus Österreich stammende, in Kalifornien und in der Schweiz lehrende Wissenschaftstheoretiker und anarchistische Erkenntnistheoretiker, wie er sich selber genannt hat, hat diese These vertreten. Ja, es stimmt nicht, dass Rationalität allgemeine Maßstäbe vorgibt. Auch Wissenschaft ist eine Geschmacksfrage und man entscheidet sich zum Beispiel für, sagen wir, die Evolutionstheorie oder den Kreationismus, genauso wie man sich zwischen unterschiedlichen Arten von Musik oder von Getränken entscheidet. Sowas klingt gut, so im späten Abend, wenn man das formuliert. Wenn es dann ernst wird und man zum Beispiel ein Flugzeug besteigt, dann vertraut man ganz, ganz, ganz schnell darauf, dass diejenigen, die das Flugzeug konstruiert haben und diejenigen, die es fliegen, sich ganz, ganz streng an die angeblich nur aus Geschmacksfragen bestehenden Gesetze der Physik halten. Nicht, also sie werden kein Flugzeug betreten, wo sie wissen, dass der Konstrukteur gesagt hat, naja, also die Gesetze der Beschleunigung halte ich eigentlich für eine oder die Gesetze des Auftriebs halte ich eigentlich für eine Geschmacksfrage. Man könnte alles wahrscheinlich auch ganz anders sehen. Und da gehen wir sehr schnell davon aus, dass hier also Gesetze erkannt werden, die allgemein gelten und auch sozusagen von allen vernünftigen Wesen gewisserweise nachvollzogen bzw. dann technisch umgesetzt werden können. Aber das nur so nebenbei. In der Kunst ist wirklich sozusagen das Schöne, dass auch die Umsetzung dieser ästhetischen Vorlieben, indem man sozusagen Kunstwerke produziert, auch diesen allgemeinen Verbindlichkeitsanspruch auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite diesen ganz, ganz starken Charakter des Subjektiven und des Besonderen. Das wollte ich noch sozusagen zur vielleicht Erläuterung und Verdeutlichung der letzten Vorlesung nachtragen. Dann möchte ich noch darauf verweisen, dass, weil das vielleicht auch noch zu wenig vielleicht deutlich geworden ist, dass es bei Kant und seiner Kritik der Urteilskraft im Wesentlichen nicht nur um eine Philosophie der Kunst geht, sondern in einem umfassenden Sinn, also könnte man sagen, um eine Theorie ästhetischer Wahrnehmung und Urteile überhaupt. Kant unterscheidet eigentlich nur sehr, wie könnte man sagen, sehr salopp zwischen ästhetischen Erfahrungen, die wir etwa in der Natur machen können, und Erfahrungen, die wir in der Kunst machen können. Das heißt, die ästhetische Erfahrung, er spricht immer von ästhetischen Gegenständen. Das kann sowohl ein Naturereignis sein, das kann ein schöner Garten sein, das kann ein Sonnenaufgang sein, das kann ein blühender Baum sein. Und wir bezeichnen diese Erfahrungen ja auch mit dem Ausdruck des Schönen oder des ästhetisch für uns Interessanten. Und auf der anderen Seite können es natürlich auch Kunstwerke sein. Sie erinnern sich, ich sagte das letzte Mal, dass diese ästhetische Erfahrung für Kant ganz wesentlich geprägt ist durch dieses Gefühl des interesselosen Wohlgefallens. Denn solche ästhetischen Objekte, welcher Art auch immer, in uns imstande sind, auslösen zu können. Und diese Interesselosigkeit muss sich, wenn es wirklich eine Erfahrung des Schönen, des Ästhetischen sein soll, natürlich genauso auf Ereignisse der Natur oder auf Menschen oder auf Artefakte, die der Mensch hergestellt hat, oder auf Kunstwerke beziehen. Das Interessante ist, wenn Sie die Kritik der Urteilskraft lesen, wenn Sie merken, dass Kant selber seine zahlreichen Beispiele selten aus dem Bereich der reinen Kunstproduktion nimmt. Also er zitiert selten Schriftsteller oder Maler oder gar Komponisten, obwohl er die Musik, sagen wir mal so, auf eine ambivalente Art und Weise geschätzt hat. Meistens hat er sich gestört gefühlt davon, wenn irgendjemand vor allem zur Unzeit gesungen hat. Sondern er bezieht sozusagen seine ästhetischen Beispiele sehr oft aus dem Bereich der Natur, beziehungsweise aus dem Bereich, den wir Gebrauchskunst oder Design nennen könnte. Also was weiß ich, die Schönheit einer Tapete oder dergleichen mehr. Allerdings, und das ist auch wichtig für ihn, weil das Entscheidende ist, dass er ja daran besser zeigen kann, dass die wirkliche Wahrnehmung des rein Ästhetischen, das heißt dort, wo tatsächlich nur der Geschmack die Grundlage einer Empfindung oder eines Urteils bildet, dass die absehen muss von allen praktischen Interessen, die ich damit verbinde. Das bedeutet jetzt zweierlei. Und das ist ganz entscheidend für eine Richtung, ich sage jetzt nicht für die gesamte, aber für eine Richtung der weiteren philosophischen Diskussion des Problems der Kunst und der Ästhetik. Denn die Frage, ob ich etwas unter ästhetischen Gesichtspunkten, das heißt unter den Gesichtspunkten des Geschmacks wahrnehmen will oder nicht, ist selbst wiederum eine Frage der Entscheidung des Subjekts. Das heißt also, ich muss es nicht tun, aber ich kann ein Stück Natur so wahrnehmen, als hätte ich keinerlei Interessen, die ich damit verbinde. Ich kann es deshalb rein auf meinen ästhetischen Geschmack wirken lassen und ich kann deshalb ein ästhetisches Urteil über ein Stück Natur fällen. Das heißt also aus einer gewissen Distanz heraus, einer gewissen Unberührtheit heraus, aus einer gewissen Interesselosigkeit heraus, kann ich Naturereignisse, vor allem wenn sie mich nicht wirklich berühren, in einem existenziellen oder bedrohlichen Sinne, kann ich sie tatsächlich wie ein ästhetisches Objekt wahrnehmen. Sie wissen das ganz genau, Sie haben selbst schon oft die Erfahrung gemacht, wie wunderbar, das war im 18. Jahrhundert natürlich noch viel drastischer, weil die Technologie der Beherrschung der Natur noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute. Aber im Hochgebirge ein Gewitter, Sie wissen es umso schöner, je sicherer der Ort ist, an dem man sich gerade aufhält. Ja? Wenn man dem Gewitter im Hochgebirge schutzlos ausgesetzt ist, keine Mulde, ja, keine Felsritze in der Nähe ist, dann wird einem mulmig und dann sagt man vielleicht nicht mehr entzückt, wow, also diese Blitze, dieses Aufleuchten, dieses Donnergrollen, also diese Synthese unterschiedlicher Sinnesreize und da ist ein großes Wohlgefallen, wie schön. Ja? Sondern da schaut man, dass man irgendwo hinkommt, wo die Chance, vom Blitz getroffen zu werden, vielleicht etwas geringer sein mag. Wir werden gleich auf diesen Punkt noch einmal zu sprechen kommen. Und genauso ist es natürlich auch im Alltag. Ja, wir alle wissen, dass wir im Alltag als Ausdruck unserer inneren Einstellung tatsächlich manchmal Dinge so betrachten kann, als wären sie ästhetische Objekte, als gingen sie uns sonst nichts an, als hätten wir keine Interessen mit ihnen, als ginge es wirklich nur darum, sozusagen jetzt eine Gruppe von Menschen zum Beispiel rein danach zu betrachten, wie wirken sie auf meine Sinne und was sozusagen lässt mein Geschmack dann für Empfindungen beziehungsweise im Weiteren für Urteile zu. Also ich könnte jetzt Sie hier nicht als meine Hörerinnen und Hörer, denen ich etwas vermitteln will, wo ich Interesse habe, dass sie mir zum Beispiel zuhören sollen, dass sie was lernen, wie auch immer. Es sind lauter wirklich fundamentale Interessen, die ich auch vertreten muss als Universitätslehrer. Das könnte jetzt alles ausklammern und können versuchen, sie jetzt rein nur noch unter ästhetischen Gesichtspunkten wahrzunehmen, als ein zufälliges Sammelsurium von sinnlichen Eindrücken, die einer zufälligen Ordnung unterliegen, die ich jetzt als interessant oder weniger interessant, als schön oder nicht schön, als gefällig oder weniger gefällig, als beeindruckend oder weniger beeindruckend empfinden kann. Ja? Natürlich kann ich sozusagen eine große Ansammlung von Menschen einfach nur aus ästhetischen Gründen für beeindruckend halten, weil sie ja bestimmte Rhythmik dadurch ergibt, weil ein gefüllter Hörsaal einfach schöner ist, wie ein halb leerer Hörsaal, und zwar ohne, dass ich damit jetzt ein unmittelbares Interesse verbinde. Ja? Didaktisch würde man sagen, ist es besser, man unterrichtet wenige Menschen. Sie wissen, eine Massenuniversität ist ja ein Horror, und wir müssen uns vor der Massenuniversität schützen, wie wir jetzt von der Regierungserklärung oder vom Budget gehört haben, indem wir etwa Knockout-Prüfungen machen, damit die Massen wieder verschwinden. Ja? Es ist noch nie darüber nachgedacht worden, dass Massen zum Beispiel und bestimmte Bedingungen einfach schöner sind als so vereinzelte Figuren, die in großen Hörsälen herumsitzen. Ja, große Hörsäle wollen gefüllt werden, ja? Aus ästhetischen Gründen gefüllt werden. Das als kleiner Hinweis für die heute stattfindenden Protestaktionen, also noch ein zusätzliches Argument, warum man nicht allzu viele aussperren sollte. Große Hörsäle wollen gefüllt werden. Sie kennen das von einem Stadion. Ja? Also ich meine, wenn ein österreichischer Club in ein Stadion, wo 80.000 Leute reingehen, spielen und da sitzen 5.000 dort, das ist traurig, ja? Rein ästhetisch traurig, ja? Diese Leere. Ja? Egal, was man sonst damit verbindet. Ja? Egal, Sie merken also, worum es jetzt geht. Ja, dass unter rein ästhetischen Gesichtspunkten als Einstellungsfrage die Dinge nur danach beurteilen kann, ja, welchen Eindruck auf meine Sinne sie ausüben und ob sie jetzt rein vor meinem Geschmack bestehen können oder nicht. Aber im Alltag und in der Natur ist das sozusagen eine Auch-Bestimmung. Ich kann die Dinge auch so betrachten, unter anderen Gesichtspunkten, unter denen, was weiß ich jetzt, der praktischen Vernunft oder der Ökonomie oder der Politik, haben Menschen oder was weiß ich, unter den Gesichtspunkten der Ernährung, hat Natur ganz andere Aufgaben und die verbinden ganz andere Interessen damit. In der Kunst, das war der Gedanke, mit dem ich die letzte Vorlesung schloss, in der Kunst allerdings haben wir so ein Phänomen zu tun, wo man so sagen könnte, dass Menschen Dinge herstellen, also Artefakte, künstlich hergestellte Dinge, die gar keine andere Möglichkeit uns mehr geben, als sie nur unter diesem Gesichtspunkt der Interesselosigkeit zu betrachten, weil ich damit de facto tatsächlich nichts anderes mehr anfangen kann. Ja? Das wäre sozusagen die reinste Form, wie man hier unter der Perspektive von Kant Kunst definieren könnte. Das heißt also, es wäre eine Möglichkeit oder es wäre sozusagen eine Form, eine Variante unseres Wahrnehmungsvermögens sozusagen zu binden und gleichsam definitiv zu machen, nämlich diese Variante, dass wir die Welt rein nach ihrer sinnlichen Beschaffenheit als Ausdruck unseres Geschmacks wahrnehmen können. Aber die Welt müssen wir nicht so wahrnehmen. Die Kunst, so könnte man sagen, zwingt uns gerade dazu, sie so wahrzunehmen. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich Kunstwerke sozusagen nach außerästhetischen, nicht auf den ästhetischen Geschmack rekurrierenden Kriterien beurteile, dann merken Sie sofort, dass dann irgendwann irgendetwas falsch ist. Ja? Das heißt also, wenn Sie Kunstwerke jetzt da noch beurteilen, wie viel Farbe wurde zum Beispiel verwendet, und sagen würden, also ein Kunstwerk, das sozusagen mehr Farbe verwendet, ist besser als eines, das weniger Farbe verwendet, dann ist es irgendwie falsch. Ja? In anderen Kontexten ist es ganz wichtig, wie viel Farbe sie verwenden. Ja? Im Bereich der Kunst ist das sozusagen ein völlig peripheres Argument, das auch nichts darüber aussagt, wie die ästhetische Idee beschaffen ist, von der ich letztes Mal sprach, die Kant sozusagen diesen Kunstwerken beziehungsweise den Teilen der Natur, die wir unter ästhetischen Gesichtspunkten wahrnehmen wollen und wahrnehmen können, unterstellen oder unterlegen können. Ich habe jetzt schon davon gesprochen, ich möchte das nicht allzu weit ausführen, weil es eigentlich eine eigene Debatte ist, die uns von einer Philosophie der Kunst wegführt, aber nur der Vollständigkeit halber muss es gesagt werden, dass Kant vor allem im Hinblick auf die Natur ja, nicht nur das Schöne kannte, das interesselose Wohlgefallen, mit der wir der Natur gegenübertreten können, sondern das Beispiel mit dem Gewitter zeigte das schon an, eine eigene ästhetische Erfahrungsmöglichkeit postulierte, die nicht er erfunden hat, geht im Wesentlichen bis in die Antike zurück, aber in der modernen Fassung finden Sie das unter anderem bei Edmund Burke, nämlich die Erfahrung des Erhabenen, des Sublimen. Lassen Sie sich jetzt von diesem Begriff des Erhabenen, der bei uns eine sehr positive Bedeutung hat, im Sinne jetzt von etwas ist erhaben über etwas anderes oder es ist bedeutend, nicht täuschen. Immanuel Kant hat in seiner Kritik der Urteilskraft sozusagen ein eigene Kapitel diesem Begriff des Erhabenen gewidmet, hat es tatsächlich dezidiert als Gegenbegriff zum Schönen gesehen, und zwar aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins ist, das Erhabene sozusagen lässt sich nicht mehr nur nach rein ästhetischen Gesichtspunkten aus dieser Perspektive eines interesselosen Wohlgefallens betrachten, weil es dafür, und das ist das Entscheidende, weil es dafür zu groß ist. Ja? Ab einer gewissen Größe, so könnte man sagen, werden Dinge einfach bedrohlich. Ja? Und zwar Dinge, die, auch wenn sie ansonsten, wenn sie nicht so groß wären, völlig harmlos sind, ab einer gewissen Größe ist das für den Menschen ein Problem, wie er damit umgehen kann. Sie kennen sozusagen den Horror, der übrigens auch dafür gesorgt hat, dass es dafür keinen Markt gibt, den Horror der Menschen vor der Riesentomate. Das klingt jetzt absurd, ja? Aber Sie wissen, dass es ja Pflanzengenetikern gelungen ist, was ja wirklich ganz nett ist, ja, Tomaten zu züchten, die veredelt wurden mit dem Wachstumsgen, sagen wir, was weiß ich, einer Eiche. Und dann kriegen Sie jetzt solche Tomaten. Ne? Das wäre natürlich ideal eigentlich. Sie brauchen nur noch eine Tomate kaufen und nicht den ganzen Sack voll. Ja? Aber offensichtlich ist hier unsere Vorstellung, dass die Tomate eine kleine handliche Frucht ist, die nicht die Größe eines Kürbis oder gar die Größe eines Medizinballes hat oder die noch größer ist, ist so in uns verankert, dass die Riesentomate sozusagen einerseits lächerlich wirkt und auf der anderen Seite aber wir spüren da ein bestimmtes Bedrohungspotenzial, nicht zuletzt auch, weil wir wissen, aufgrund welcher gentechnischen Manipulation diese Riesentomate zustande gekommen ist. Das Erhabene, schreibt Immanuel Kant, ist das schlechthin Große. Ja? Also Größe ist sozusagen eine Kategorie, die eine andere ist als alle anderen Kategorien des Ästhetischen, wo es um Geschmacksurteile geht. Ja? Also Größe ist nicht gefällig, Größe schmeckt nicht gut oder schlecht, Größe affiziert nicht in dieser harmlosen Art und Weise unsere Sinne wie das Schöne. Größe lässt uns nicht mehr in einer wirklich interesselosen Distanz zu den Dingen. Größe berührt uns mehr, berührt uns stärker, fasziniert uns und ängstigt uns gleichzeitig, sodass sozusagen unser Verstand hier in einer Art und Weise zu arbeiten beginnt, wie damit umzugehen sei, was wir bei rein schönen Gegenständen nicht haben. Ja, also dasjenige, was uns nicht gefährlich erscheint, weil es nicht groß ist, mit dem gehen wir anders um, als dasjenige, das durch seine Größe sozusagen unseren Verstand auf eine gewisse Art und Weise beschäftigt. Oder noch radikaler formuliert, erhaben, schreibt Immanuel Kant, ist das schlechthin Große das, was über alle Vergleichung groß ist. Also man könnte auch sagen, das absolut Große. Die Größe sozusagen, die jeden Vergleich hinter sich lässt. Das ist sozusagen das Erhabene. Und Sie wissen, dass natürlich Menschen auch immer versucht haben, mit dieser Größe tatsächlich auch Eindruck zu machen, durchaus beängstigenden Eindruck zu machen. Denken Sie also etwa an unseren Hang, und der ist den Menschen offensichtlich eigen, seit sie angefangen haben, Steine aufeinander zu schichten. Denken Sie an unseren Hang zum Monumentalen. Ja? Diese schöne biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel drückte das aus. Das ist ja jetzt nicht nur, wenn man es theologisch interpretiert, also eine Kritik an der Hybris des Menschen, sondern das drückt auch gleichzeitig auch eine tiefe Sehnsucht des Menschen aus, nämlich das schlechthin Große zu machen. Ja, der Turm zu Babel sollte ja alles überragen, was Menschen bisher gebaut haben. Und auch nach wie vor gibt es ja in der internationalen Architektenszene diesen wunderbaren Wettlauf, wer hat das höchste Hochhaus der Welt gebaut, nicht? Und man schaukelt sich gegenseitig hier natürlich hoch. Und es hat schon etwas für sich, ja, ein Haus zu bauen, das die Größe eines Menschen und den Lebensraum, den ein Mensch braucht, um ein Hundertfaches übersteigt. Ja. Und das muss schon sehr früh klar gewesen sein, dass diese Maßverhältnisse und das schlechthin Große, auch wenn es vom Menschen hingestellt wird, den Menschen, der davor steht, bis zu einem gewissen Grad immer auch nicht nur fasziniert, sondern natürlich auch demütigt. Deshalb Monumentalarchitektur sehr, sehr oft, nicht immer, ja, aber sehr, sehr oft tatsächlich Ausdruck von Herrschaftsarchitektur war. Ja. Also diese Monumente, die sich Herrscher selbst gesetzt haben, denken Sie an die ägyptischen Pyramiden, die viele Gründe haben, warum man die gebaut hat. Ja. Einige rätselhaft, einige liegen auf der Hand, aber sozusagen dieser Eindruck des Monumentalen, des schlechthin Großen, desjenigen, was menschliches Maß einfach übersteigt, ja, steckt natürlich in den Pyramiden drinnen, vor allem dann, wenn man ihnen keine okkulte Bedeutung unterschied, ja, sondern das, worum es gegangen ist, wenn das wirklich nur Gräber waren, ja, wenn ein Mensch, ja, der 1,80 Meter misst, ja, der seinen 2 Meter langen Sarg problemlos hineingeht, ja, Tonnen von Gebäuden, Tonnen von Gestein über sich aufschüttet, ja, dass sozusagen seine Körpergröße um ein mehr Hundertfaches übersteigt, dann hat das schon eine gewisse Faszinationskraft an sich, der sich ja kaum jemand entziehen kann, der vor diesen Gebäuden steht. Schlechthin einfach nur durch die Größe. Ja? Besonders kunstvoll sind sie ja nicht. So ganz ein einfacher geometrischer Bau. Ja? Also ja, man kann sagen, dass die das so hingekriegt haben, dass die Ebenen so glatt sind und dass das geometrisch passt. Ja? Großartige Leistung, ja, aber also irgendwie jede Barockfassade ist wesentlich kunstvoller als so ein Klotz. Aber es ist die schlechthinige Größe, die uns hier offensichtlich fasziniert. Kant hat dann unterschieden zwischen zwei prinzipiellen Arten dieser Größe und damit auch zwischen zwei prinzipiellen Arten des Erhabenen. Auf der einen Seite das mathematische Erhabene, also wo Größe tatsächlich im Verstand sich abspielt. Und er dachte hier natürlich an das schlechthin Große in der Mathematik, beziehungsweise im Verstand, nämlich die Idee des Unendlichen. mit der wir zwar rechnen können, wie Sie wissen, die sich aber letztlich unserer Vorstellung entziehen, weil sie jede Vorstellung überschreitet. Ja? Denn alle unsere Vorstellungen sind begrenzt und die Idee des Unendlichen ist das Unbegrenzte schlechthin. Ja? Natürlich können wir uns vorstellen, dass wir immer weiterzählen können. Ja? Aber wir können uns die Unendlichkeit einer Zahlenreihe, wir können zwar sagen, die Reihe der natürlichen Zahlen ist unendlich, aber wir können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen. Ja? Wir können zwar sagen, der Raum ist vielleicht unendlich, aber wir wissen, er ist Gott sei Dank eh begrenzt. Aber wir könnten uns diese, Kant ging noch davon aus, dass der Raum unendlich ist, aber wir können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen. Ja? Wir denken uns den Raum immer sozusagen als begrenzte Räume, wo man halt immer von einem in den anderen kommt. Aber die Unendlichkeit des Unendlichkeit übersteigt sozusagen unsere Vorstellungskraft, das mathematisch Erhabene. Und dann kennt Kant das dynamisch Erhabene, also man könnte sagen das bewegt Erhabene, dasjenige, was vor allem in der Natur aufzufinden ist, also schlechthinige, unvergleichliche Größe in der Natur. Das Interessante ist, die Beispiele, die er dafür anführt, sind aus heutiger Perspektive, außer in extremen Situationen, ja schon fast wieder niedlich, drohende Felsen. Ja, man darf nicht vergessen, dass das 18. Jahrhundert, an dessen Ende Kant diese Kritik der Urteilskraft geschrieben hat, das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert, das die Alpen als ästhetisches Ereignis entdeckt hat. Ja, vorher waren die Alpen einfach eine Barriere, ja, hart für ihre Bewohner und für alle anderen einfach nur ein Hindernis auf dem Weg in den Süden, wo die Bewohner Mitteleuropas immer hin wollten. Ja, das Land, wie Goethe so schön formulierte, wo die Zitronen blühen. Ja, das ist unser Sehnsuchtsland, Italien. Ja, und dazwischen stehen die Alpen. Ein Hindernis, ja, das man in irgendeiner Weise überwinden musste, und im 18. Jahrhundert war das nicht ganz einfach. Ja, da gab es noch keine Tunnels, sondern man musste dann wirklich noch, ja, mit Maultier und zu Fuß über den St. Bernhard. Ja, jetzt haben wir einen Tunnel gebaut, jetzt flutschen wir schnell durch und wir merken gar nicht mehr, dass da Alpen sind. Ja? Als Hindernis nämlich, sondern wir suchen jetzt Alpen auf als ästhetisches Ereignis und Erholungsregion. Das 18. Jahrhundert hat diese Alpen entdeckt als ästhetisches Ereignis und natürlich entdeckt, sozusagen unter der Perspektive auch des schlechthin Großen. Ja? Überstürmende, drohende, hochaufragende Felsen, Gletscher, die damals wesentlich beeindruckender gewesen sein müssen als heute, weil sie die drei- oder vierfache Ausdehnung hatten, sind mittlerweile alle abgeschmolzen. Das heißt also, dasjenige, was den Blick des Menschen band und was gleichzeitig, ja, und das ist das Entscheidende für Kants Begriff des Erhabenen, was gleichzeitig als Größe auch bedrohlich ist. Ja. Also jeder, der damals sozusagen die Alpen überquerte oder sich als Bergsteiger versuchte, hat auf Pfaden, die uns heute ganz harmlos erscheinen, sozusagen das riskiert, was professionelle Bergsteiger oder solche, die sich dafür halten, am K2 riskieren, nämlich sein Leben. Ja, dieses Leben, das bedroht ist durch die schlichte Größe, durch die schlichte Unüberwindbarkeit, durch die schlichte Manifestation einer dem Menschen letztlich fremden und für den Menschen gefährlichen Natur. Oder andere kantische Beispiele für das Erhabene, am Himmel sich auftürmende Donnerwolken, davon sprach ich schon, Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt. Und dabei dachte Immanuel Kant nicht an die Asche, die den Flugverkehr behindert, sondern tatsächlich an jene Vulkane, die sozusagen das umliegende Land, die Dörfer, die Städte unter den Massen der Lava begraben können. Was natürlich nach wie vor eine ästhetische, hochinteressante Sache ist. Nicht? Also ein aktiver Vulkan, ich kenne das natürlich so wie die meisten von Ihnen ja nur von Fotos oder von Filmen, aber ein aktiver Vulkan gehört wahrscheinlich wirklich zu dem Schönsten, was die Natur zu bieten hat und natürlich auch zu dem Gefährlichsten. Ja, und das ist also tunlichst nur mit Vorsicht ist dieses Naturereignis als Naturereignis zu genießen. Das Entscheidende ist jetzt, ja, beim Erhabenen, es ist schlechthin groß, es ist gefährlich und es ist trotzdem ästhetisch faszinierend. Das muss dazu sein. Ja? Also das Gefährliche, was nicht ästhetisch faszinierend ist, ist nicht erhaben. Es gibt ja viele Dinge, die gefährlich sind. Ja? Ein wild gewordener, alkoholisierter Autofahrer ist gefährlich, aber es ist überhaupt nicht erhaben. Ja? Sondern das Erhabene bedarf einer bestimmten Größe, die es also sozusagen ästhetisch faszinierend werden lassen kann, wenn ich imstande bin, sozusagen diese Gefahr zu neutralisieren, die davon auch ausgeht. Und Immanuel Kant kennt jetzt im Wesentlichen sozusagen zwei Möglichkeiten, diese Gefahr zu neutralisieren. Das eine ist, dass diese Gefahr nur imaginiert ist. Das heißt also, wenn man selbst sozusagen an sich in Sicherheit ist, aber sich vorstellen kann, wie gefährlich es wäre, wäre man jetzt diesem Naturereignis wirklich ausgesetzt. Und Sie alle kennen diese Erfahrung. Ja? Jeden Film, wo Sie eine Naturkatastrophe sehen, ja? In jedem Film, wo Sie einen Lawinenabgang sehen, in jedem Film oder auch Dokumentation von realen Ereignissen, ja? Denken Sie also etwa an den Hurricane, der vor einigen Jahren über New Orleans niedergegangen ist, ja? Und diese Stadt zerstört hat. Das haben wir alles sozusagen nahezu live in Dokumentationen gesehen. Ja? Und trotzdem waren wir in Sicherheit. Und diese Sicherheit ermöglichte uns es auch, nicht nur jetzt die tragischen Konsequenzen dieser Naturkatastrophe zu sehen, sondern, wenn man so wollte, natürlich auch die ästhetische Erhabenheit eines Hurricanes, eines Tornados, einer Windhose zu beobachten, was ja faszinierende Naturereignisse sind. Und hätten die nicht zufällig eine Stadt getroffen, sondern wären die über menschenleerem Gelände dahin gezogen, diese Stürme, dann wäre das ein reines Faszinosum gewesen. Ja? So aber wissen wir, dass Hunderttausende von Menschen darunter extrem gelitten haben und noch heute leiden. Und das dämpft natürlich jetzt die reine ästhetische Faszinationskraft. Aber diese Art von Gewalt, diese Art von Größe hat auch ästhetische Faszinationskraft dann, wenn man sozusagen sich die Gefahr nur vorstellen muss, nicht unmittelbar davon betroffen ist. Es ist sozusagen bei allen Erfahrungen möglich, wo ich dieses Naturereignis auf Distanz halten kann, oder aber wo ich dazu komme oder kommen muss, sozusagen mit mir selber einen Kampf auszufechten. Was ist mir jetzt wichtiger, mich vor der Gefahr zu retten oder der Faszination, der ästhetischen Faszination dieses Ereignisses zu unterliegen? Ja? Das ist sozusagen auch ein Spiel mit einem gewissen Risiko, das man manchmal auf sich nehmen kann. Ja, Sie wissen, es ist Gott in der freien Natur, wenn also hier bleiben wir oder auch ein tragisches Ereignis. Ja? Denken Sie an diesen Tsunami, den es vor einigen Jahren in Thailand und im Indischen Ozean gegeben hat. Ja? An sich ein ästhetisch faszinierendes Ereignis, das Menschen ja auch bewogen hat, ganz gebannt, ja, auf das plötzlich zurückweichende Meer zu blicken. Und auch wenn sie vielleicht diffus sogar gewusst haben, ja, dass das ein Anzeichen für einen Tsunami sein kann, gebannt von diesem Naturphänomen, von diesem seltenen Naturereignis, nicht die Flucht ergriffen haben. Das heißt also, und das war natürlich dann zu ihrem Schaden. Aber es sind natürlich auch Situationen vorstellen, wo man sozusagen das Risiko versucht abzuwägen, was ist mir jetzt wichtiger, mich in Sicherheit zu bringen oder mich dieser Naturgewalt auszusetzen und ihre ästhetische Faszination zu genießen. Und es gibt ja, ich muss jetzt aus dem Gedächtnis referieren, es gibt eine berühmte Erzählung von Edgar Allan Poe, der Malstrom. Ja, wo zwei Schiffe in einen Strudel, einen Meeresstrudel geraten, ja? Zwei Schiffe, und der eine kämpft ganz verzweifelt um sein Leben. Ja? Also versucht sozusagen sich zu bewegen, zu schwimmen, rauszukommen, sich am Planken fest, was auch immer, ja? Und geht natürlich unter. Ja? Und der andere schließt mit seinem Schicksal ab, überlässt sich dieser Bewegung des Meeres und beginnt jetzt, als hätte er Kant gelesen, nur noch unter interessenlosem Wohlgefallen, kurz vor seinem vermeintlichen Tod, dieses unglaubliche, faszinierende Schauspiel eines riesigen Meeresstrudels, ja, der alles in sich verschlingt, zu beobachten. Der tut überhaupt nichts, ja, und wird dann bis an den Grund dieses Strudels geführt und dann wieder ausgespielt, ja, und überlebt. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich hier sozusagen im nahezu kantischen Sinne Interesselosigkeit auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Selbstüberwindung zur Voraussetzung hat, angesichts des Erhabenen der Natur bewähren kann. Das Schöne, so könnte man sagen, enthebt uns dieses Problems. Ja? Das Schöne ist immer gefahrlos. Ja, da brauche ich mich keinem Risiko aussetzen, wenn ich es betrachten will. Es legt mir sozusagen diese Interesselosigkeit nahe. Das Erhabene setzt mich zumindest in irgendeiner Art und Weise mit der Idee der Gefahr in Verbindung. Ja, das Erhabene verlangt, vielleicht nicht so drastisch wie bei einer wirklichen Naturkatastrophe, aber immerhin, das Erhabene verlangt von mir, den eigenen Standpunkt zu reflektieren, zu überdenken und so etwas wie aus dem Verstand oder aus dem Mut oder wie auch immer geborene Widerstandskraft zu entwickeln, um den Anblick des Erhabenen standhalten zu können. Das heißt, es ist ganz eine andere, sozusagen jetzt auch seelische Disposition zur Voraussetzung, als angesichts des Schönen, dem man sich einfach hingeben kann. Das Erhabene übersteigt bis zu einem gewissen Grad unsere Fassungskraft. Und um das Erhabene wahrnehmen zu können, muss ich Verstandeskräfte dazuschalten. Ja? Angesichts des Schönen genügt, wenn ich einfach hinschaue und begeistert und entzückt bin. Ja? Angesichts des Erhabenen bin ich aber als Individuum nicht nur die Grundlage dieser Erfahrung, sondern dieses Individuum ist auch gleichzeitig immer zumindest potenziell, und diese Idee muss da sein, ist potenziell gefährdet. Ja? Das Erhabene spielt sozusagen mit der Idee der Gefährdung durch Überwältigung in einem ästhetisch faszinierenden Sinne. Und dort, wo der Mensch selber versucht hat, solche erhabenen Objekte herzustellen, wie also etwa in der monumentalen Herrschaftsarchitektur, geht es ja genau darum. Nicht? Also die Monumentalarchitektur soll ja den Einzelnen klein machen, ja? Soll ihm klar machen, du bist ja wirklich nur Untertan, du bist ein Nichts. Ja? Angesichts dieser riesigen Bauten bist du ein Nichts, und ist ja, glaube ich, kein Zufall, dass gerade absolutistische Regime, diktatorische Regime, totalitäre Regime die größten Monumentalfantasien ihrer Architektur entwickelt haben. Ja? Also wenn Sie sich die Pläne anschauen, die Hitlers Paradearchitekt Albert Speer für den Umbau Berlins oder auch von Linz nach dem Endsieg gezeichnet hat, das sind gigantische monumentale Konzepte, die sozusagen jede menschliche Dimension übersteigen. Im Stalinismus war es nicht anders. Ja? Also die wenigen Bauten, die realisiert worden sind, heute etwas abfällig stalinistischer Zuckerbäckerstil genannt, die Sie in Moskau etwa sehen können, sind gigantische Agglomerationen von Gebäuden, von Architekturen, die jedes menschliche Maß zu übersteigen scheinen und natürlich eben auch gedacht waren als Triumphgeste eines Systems, das sich ja programmatisch auf die Fahnen geschrieben hatte, das Individuum so gering als möglich zu schätzen. Das heißt also, es gibt schon bestimmte Korrespondenzen, und auch im kleineren Maßstab ist Größe natürlich immer ein Einschüchterungssignum. Was glauben Sie, warum Vorstandsetagen so großzügig sind? Ja? Was glauben Sie, warum sozusagen Vorstandsbüros oder auch, ich sage jetzt nicht das Büro des Rektors, aber Vorstandsbüros natürlich eine Größe haben, die, also rein pragmatisch könnte man sagen, also was braucht ein Mensch heute, auch wenn er Vorstand ist oder Generaldirektor, er braucht einen Schreibtisch und einen Laptop. Ja? Braucht er da wirklich 300 Quadratmeter? Nein, er braucht sie genau deshalb, damit der zu ihm kommt, ja, eine unendliche Strecke erst gehen muss, bis er endlich sozusagen gnädig vorm Schreibtisch warten darauf, dass man ihm sagt, setzen Sie sich bitte nieder. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen, was das bedeutet, sozusagen Größe sinnlich erfahren zu müssen, in einer vielleicht sogar noch in gewisser Weise Abhängigkeitsposition. Ja. Also wenn man ein Vorstandsbüro betritt und der Vorstand sitzt gleich rechts neben der Tür, man tritt rein und sagt, guten Tag, ist die Autorität schon weg. Ja? Aber jetzt müssen Sie 80 Meter gehen, ja? oder 50 Meter gehen, oder 20 Meter gehen. Ja? Das ist ganz was anderes und er kann warten. Das ist ganz, ganz wesentlich, aber das ist nur so ein kleiner Hinweis für diese Idee von Größe als Moment des Erhabenen. Das aber nur jetzt so nebenbei als Ergänzung. Was für unseren Zusammenhang, eine Philosophie der modernen Kunst, Vielleicht nur noch eines. Es ist natürlich jetzt ein großes Problem, ob die Kunst überhaupt imstande ist, Erhabenes herzustellen. Ja, in der Architektur, durch monumentale Architektur hat man es versucht. Ja. Ansonsten ist es natürlich schwierig, weil für Immanuel Kant zumindest diese Größe, die wirklich den Eindruck des Erhabenen hinterlässt, entweder als mathematischer Erhabenes die Imagination des Verstandes darstellt, also sozusagen das, was nicht mehr vorstellbar ist, obwohl wir uns es vorstellen wollen, oder als dynamischer Erhabenes in der Natur vorkommt, was dann nicht menschenwert ist. Überall dort allerdings, wo Menschen tatsächlich versucht haben, über Kunstwerke diesen Eindruck auch des Erhabenen zu erzeugen, des schlechten Überwältigenden, diese Mischung von Faszination und Bedrohung herzustellen, werden sie nicht umhin können, mit dieser kantischen Bestimmung des schlechthin Großen zu arbeiten. Nicht? Denken Sie einfach nur daran, auch wenn diese Begriffe umstritten sein mögen, aber nur hypothetisch, ja? Welche Gemälde, wenn Sie sich das vorstellen können, wären Sie unter Umständen bereit, dieses Attribut der Erhabenheit zu verleihen? Aber bitte? Caspar David Friedrich hat versucht, die Idee der Erhabenheit der Natur darzustellen, ohne dass das Bild selber erhaben wäre. Keiner fürchtet sich vor dem Mann bei der Betrachtung des Mondes. Ja? Sondern ich denke, wenn wir in der bildenden Kunst von Erhabenheit sprechen, dann genau dort, wo sozusagen das große Format gepflegt wird. Ja, bitte.
Hermann Nitsch.
Bitte?
Hermann Nitsch.
Hermann, ja, wenn man so will. Ja, also weil der ja auch mit sozusagen Natur unter Anführungszeichen im hohen Maße spielt. Aber Sie haben völlig recht. Wenn man bei Hermann Nitsch, dann meint man nicht das kleine Schüttbild, das der Kanzler in seinem Büro hat, ja, das ist weniger erhaben, sondern man meint natürlich auch bei Hermann Nitsch genau diese Idee der schlechthinigen Größe. Ja? Das Orgien-Mysterien-Theater, das 6 Tage und 6 Nächte dauert. Ja? Also überall dort, wo in der Kunst diese Größe strapaziert wird, sei es als Zeitdauer, ja? Sei es als Größe der Ausführenden, also wenn meine Musik von Erhaben, also wenn ich eine Musik oder eine Symphonie nennen müsste, der ich das Attribut der Erhabenheit zuerkennen würde, dann wäre das Gustav Mahlers 8. Symphonie, die immerhin, wenn sie partiturgerecht realisiert wird, 1000 Mitwirkende braucht. Ja? Das ist eine Größe. Da haben wir wieder das ästhetische Phänomen der Größe. Das ist kein kleines Orchester, das ist ein Riesenorchester und 3 riesige Chöre. Ja? Und noch 8 Solisten. Ja? Nicht 4 Solisten wie bei Beethoven, das ist ja lächerlich, 4, 8 Solisten. Ja? Die alle hervorragend sein müssen. Ja? Bringen Sie einmal wirklich 8 hervorragende Solisten heute zusammen. Schon allein das ist eine erhabene Idee. Aber es funktioniert in Wirklichkeit nicht richtig, weil es Menschenwerk ist. Ja? Weil es Menschenwerk ist, kann ich nur versuchen, Größe anzuspielen, Größe zu imitieren, großflächig zu malen, ja? Riesige Flächen zu bemalen, ja? Sozusagen riesige Symphonien zu komponieren, sowohl von der Dauer her als auch von der Besetzung her. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, hat Kant was Richtiges intuitiv erkannt, das Erhabene als das schlechthin Große und Bedrohliche ist nicht Ausdruck oder kann nicht Ausdruck von Menschenwerk sein. Da waren jetzt 2 Fragen, jetzt weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Sie meinen jetzt...
Das Sie vorher angesprochen haben mit der Subjektivität, ja, mit den Werturteilen. Also kann die Größe Ausdruck des Kunstes nur subjektiv und individuell wahrgenommen?
Ja, noch Immanuel Kant eben nicht. Ja, das Schlechthin Große ist das Schlechthin Große. Ja? Und ich sagte, für Menschen gilt es nicht, obwohl jeder zugeben wird, dass was weiß ich, 1000 Menschen mehr sind als 100. Ja? Oder als ein Gebäude, das 800 Meter hoch ist oder 400 Meter hoch ist, größer ist als eines, das 20 Meter hoch ist. Ja? Das heißt also, die Idee beim Erhabenen ist wirklich, dass dieses subjektive Werturteil ja, übersteigert wird durch ein objektiv Großes, ja? Vor dem der Mensch, und zwar jetzt sowohl als empfindendes Wesen, als auch als denkendes Wesen, auf sozusagen sich klein fühlen muss. Das ist die Idee. Und zwar nicht, weil ich mich subjektiv klein fühle. Ja? Ist ja nicht so, dass man sich subjektiv vor einem Vulkanausbruch klein fühlt. Ja? Ich kann auch nicht die Einstellung ändern. Ich kann nicht sagen, die Lavamassen auf mich zuströmen, aber ich bin eh groß und stark. Ja? Nein, da werde ich untergehen. So schnell kann ich gar nicht schauen. Objektiv. Ja? Also es ist sozusagen kein... Die Subjektivität besteht angesichts des Erhabenen darin, wie sehr ich es schaffe, sozusagen den ursprünglichsten Impuls, den gefährlichen Moment, der auslöst, nämlich den Fluchtimpuls, standzuhalten und dieses ästhetisch Faszinierende wahrzunehmen.
Ja, aber da muss man trennen zwischen Realität, wenn ich das jetzt
auf ja.
Die ja. und Sinnlichkeit.
Nein, ich würde sagen, wenn, dann muss man zwischen Realität, die immer eine sinnliche Komponente hat, ist ja nur über Sinnlichkeit wahrnehmbar, man muss zwischen Realität und Imagination trennen. Ja? Ich kann mir das schlechthin Große natürlich auch versuchen vorzustellen, aber es ist was anderes, als wenn ich ihm leibhaftig ausgesetzt bin. Ja? Aber die Kollegin wollte, glaube ich, da am Fenster.
Kann ich vorstellen, noch ein Beispiel für Erhabenes in der Malerei?
Ja. 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 Das sind Versuche, genau mit diesen Dimensionen zu spielen. Ja. Also, und das sind aber ganz dezidiert Spiele mit den Dimensionen der Größe und des Formats.
Ja.
Das war die Absicht, ja würde ich sagen. Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt nur eine kleine Abschweifung, also könnte man sagen, sondern wichtiger für unseren Zusammenhang in der Philosophie der Kunst, nachdem es nicht um die Erfahrung des Naturschönen geht, da spielt das Erhabene natürlich eine zentrale Rolle, sondern für uns, für die Philosophie der Kunst, ist noch ein anderer Gedanke bei Immanuel Kant ganz wichtig, der folgenreich war, nämlich die interessante Frage, und ich sprach schon in einer ersten Vorlesung davon, dass der moderne Künstler sich nicht mehr, wie vielleicht der traditionelle Künstler, vielleicht sogar noch der Renaissance als Handwerker versteht, sondern tatsächlich als Individuum versteht, als ein Subjekt versteht, das imstande ist, Außergewöhnliches zu schaffen. Für diese Selbstbeschreibung hat sich ja seit dem 18. Jahrhundert der Begriff des Genies eingebürgert. Und die Ästhetik des 18. Jahrhunderts auch vor Kant, seit der sogenannten Sturm- und Drangzeit, verstand sich ja in der Tat, und das ist mittlerweile auch ein Terminus technicus geworden, verstand sich als Genieästhetik. Und man fragt sich jetzt natürlich, was macht ein Genie zu einem Genie? Und ist es tatsächlich so, dass die Hervorbringung von Kunst, wir sprechen also jetzt nicht mehr von der Wahrnehmung, sondern von der Hervorbringung von Kunst, ob diese Hervorbringung tatsächlich Ausdruck der Kraft und der Möglichkeiten, der Potenzialität eines Genies sind. Gegenwärtig, nur um das ein bisschen zu illustrieren, gegenwärtig gehen wir etwas vorsichtiger mit dem Geniebegriff um. Lange Zeit, so im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, sprachen wir überhaupt nicht mehr von Genies. Ja, da war das vollkommen verpönt, weil ja damals alle Menschen wirklich gleich waren, in der Theorie zumindest. Mittlerweile, im Zeitalter der Hochbegabtenförderung, kommen auch die Genies wieder. Und deshalb ist es vielleicht ganz besonders interessant, sich diese Genietheorie von Immanuel Kant anzusehen. Man erfährt übrigens darüber auch einiges über die Möglichkeiten und Grenzen von hohen Begabungen. Kant schreibt in der Kritik der Urteilskraft: Zur Beurteilung schöner Gegenstände als solcher, also wenn Gegenstände nur unter diesem Aspekt ihrer ästhetischen Wahrnehmung betrachte, zur Beurteilung schöner Gegenstände wird Geschmack erfordert. Ja? Das ist eine ganz interessante Bemerkung, so nebenbei. Ja? Wir sagten zwar, dass Geschmack etwas ist, was die Subjektivität des Menschen grundiert, und gewisserweise hat jeder Geschmack, weil jeder kann sagen, was ihm gefällt oder was ihm nicht gefällt. Ja? Gleichzeitig hat im 18. Jahrhundert der Begriff des Geschmacks noch eine zweite Bedeutung, Und Kant spielt mit beiden Bedeutungen, nämlich die Bedeutung des gebildeten Geschmacks. Das kommt dazu, dass wir zwar niemanden einen Geschmack verordnen können, aber sie wissen aus ihrer eigenen Erfahrung, dass der Geschmack eines Menschen nicht ein für alle Mal festgelegt ist, sondern dass er bildbar ist. Erstens entwickelt er sich, das wissen wir mittlerweile auch gut bestätigt durch die Physiologie der Sinnesorgane, dass sich Geschmacksempfindungen verändern im Laufe eines Lebens. Ja? Als junger Mensch empfindet man bestimmte Formen von Süße gar nicht so süß. Deshalb können die Kinder Süßigkeiten ohne Ende essen. Also unser einem wird schon längst schlecht werden, weil das Geschmacksempfinden sich verändert. Ja, das ist für die gar nicht so süß. Ja, sondern das wird dann erst im späteren Alter. Dafür vertragen wir dann bestimmte bittere oder scharfe Geschmäcker eher als Kinder. Kindern schmeckt Bier nicht. Der Erwachsenen angeblich schon. Mir schmeckt es noch immer nicht. Aber es ist ja der Ausdruck jetzt des subjektiven Geschmacksvermögens. Das heißt, Geschmack verändert sich und Geschmack lässt sich allerdings auch bilden. Ja? Geschmack lässt sich bilden, Geschmack lässt sich formen. Und zwar durch ganz ein einfaches Verfahren, nämlich, man könnte sagen, durch Einüben und durch die Möglichkeiten umfassender Vergleiche. Ja, Sie können also auch schon auf der Ebene des physiologischen Geschmacks, ja, Sie können sozusagen Ihr Geschmacksvermögen nicht bilden, wenn Sie immer nur ein und dasselbe Speise oder immer nur ein und dasselbe Getränk trinken. Ja, Sie werden zu keinem Weinkenner, wenn Sie immer nur den grünen Veltliner aus der Wachau trinken. Ja, sondern Sie werden zum Weinkenner, wenn Sie unterschiedlichste Weine zumindest im Prinzip testen können, kosten können und daran ihren Geschmack schulen können. Ja? Man könnte auch die Theorie vertreten, dass überhaupt unsere Idee von Bildung ausgeht, zumindest in der modernen Konzeption, wirklich ausgeht von dieser Erfahrung, dass der Geschmack bildbar ist. Wirklich bildbar ist im Sinne von formbar, von der veränderbar. Wenn also Immanuel Kant sagt, dass zur Beurteilung schöner Gegenstände Geschmack erfordert ist, dann meint er damit zweierlei. Einerseits ist das sozusagen das a priori der Beurteilung schöner Gegenstände, dass wir geschmacksfähige Wesen sind. Und auf der anderen Seite, um sie dann angemessen beurteilen zu können, ist, so könnte man sagen, ein geschulter, ein gebildeter Geschmack die Voraussetzung. Ist, wir sprechen auch heute noch davon, dass Menschen einen guten oder einen schlechten Geschmack haben. Was meinen wir damit? Damit meinen wir nicht, dass wir moralisch gut oder schlecht sind, sondern meinen wir, dass jemand einen gebildeten Geschmack hat, dass er differenzieren kann, dass er Unterschiede bemerkt, dass er die auch einordnen kann, oder eben einen rohen, einen ungebildeten Geschmack, der alle diese feinen Unterschiede, die den Kenner begeistern, nicht sieht. Ja? Das Differenzierungsvermögen ist, wenn man so sagen kann, die Conditio sine qua non eines gebildeten, ausdifferenzierten Geschmacks. Zur schönen Kunst allerdings, schreibt Kant, das heißt, zur Hervorbringung schöner Gegenstände, zur Produktion schöner Gegenstände, ist nicht Geschmack erfordert oder nicht nur Geschmack erfordert, sondern, wie es bei ihm dezidiert dann zu lesen ist, wird Genie erfordert. Die Kunst, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt für diese Grundlegung einer Philosophie der modernen Kunst im 18. Jahrhundert, die Kunst ist für Immanuel Kant Ausdruck der Tätigkeit eines Genies. Die Kunst ist nicht Ausdruck eines Handwerks, sie ist nicht Ausdruck eines Zufalls, sie ist nicht Ausdruck einer Übereinkunft, sie ist nicht Ausdruck einer Konvention, sondern sie ist Ausdruck eines Genies. Was heißt das allerdings? Wie definiert Kant diesen ja so auch umstrittenen Begriff des Genies? Jetzt Genie wirklich nur im ästhetisch-künstlerischen Sinne. Wir sprechen jetzt nicht von den Genies der Wissenschaft, nicht von den mathematischen Genies, nicht von den hochbegabten, was weiß ich, der Logik. Sondern wir sprechen nur von denen, die imstande sind, Kunst hervorzubringen. Kunst allerdings jetzt umfassend in allen Sparten. Für Kant sind vier Bestandteile oder vier Dimensionen, könnte man sagen, notwendig, damit wir tatsächlich von Genie sprechen können. Nämlich Einbildungskraft, wir könnten auch sagen Fantasie, die Fähigkeit sozusagen die Begrenztheit seiner Welt zu übersteigen. und sich mehr vorstellen zu können, als unsere sinnliche Wahrnehmung uns gibt. Verstand, also durchaus auch die Fähigkeit, sozusagen etwas bis zu einem gewissen Grad reflexiv zu durchdringen. Dann kommt bei Kant noch eine Bestimmung dazu, die er Geist nennt. Ich würde an der Stelle sagen, Geist eher im Sinne so von, wie man früher sagte, Witz, also eine bestimmte Beweglichkeit im Denken, ja? Eine bestimmte rasche Auffassungsgabe, auch eine bestimmte Fähigkeit vielleicht zur Ironie und zur Selbstironie. Also Geist eher so im Sinne, wie man geistreich sagt. Also Kant liebte ja geistreiche Gespräche zum Beispiel. Wie Sie wissen, es war ja bei ihm in der Regel, dass er nie alleine zu Mittag aß, sondern immer eine gut bürgerliche und intellektuell anregende Gesellschaft um sich versammelte. Und das war eine große Ehre, als Kant dann schon berühmt war, bei Immanuel Kant zum Mittagessen eingeladen zu werden. Und für dieses Mittagessen gab es nur eine Regel, die Gespräche mussten geistreich sein. Also wehe, es hat da jemand sozusagen einen Geist mangeln lassen. Und das Zweite ist, es durfte über alles geredet werden, nur nicht über Philosophie. Ja? Das heißt also, man konnte über Kant, bei Kant, man konnte über fremde Länder sprechen, das war sein Lieblingsthema. Man konnte über Naturwissenschaften sprechen, man konnte über Kommunalprobleme sprechen, ja, alles mögliche, über Politik, ja, nur nicht über Philosophie, weil da wollte Kant sich von seinem schweren Geschäft des Philosophierens sehr entspannen bei diesen Gesprächen. Also diese Art von Geist, ja, dieser Witz, diese Form von Beweglichkeit, diese Mischung aus Kenntnis, Schlagfertigkeit, Wissen, Bildung, das fließt alles hier in diesem Begriff des Geistes zusammen und eben auch Geschmack, also die Fähigkeit, ästhetische Urteile fällen zu können. Das sind sozusagen die Ingredienzien, die gegeben sein müssen, damit so etwas wie Genie überhaupt entstehen kann. Dann allerdings kommt diese berühmte und viel diskutierte Definition, die Immanuel Kant schlechthin vom Genie gibt und die in der Tat, das würde ich behaupten, ob Sie es jetzt in dieser klassischen Form zur Kenntnis genommen haben oder nicht, aber die in der Tat das Selbstbild der Künstler, der Moderne, ganz nachhaltig geprägt hat und ich würde sogar behaupten zu wagen, bis zu einem gewissen Grad bis heute geprägt hat. Kant schreibt nämlich, das ist wirklich jetzt diese Definition, die muss ich wörtlich vorlesen, das Genie ist die angeborene Gemütslage, ist die angeborene Gemütslage im Genium, im Genium. Die angeborene Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Das Genie ist die angeborene Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Schauen wir uns diese Definition ein bisschen genauer an. Das erste ist, Genialität ist nicht herstellbar, Genialität ist angeboren. Das ist einmal ganz, ganz entscheidend. Immanuel Kant schreibt, das Genie, wirklich sehr korrekt, das Genie ist einfach ein Günstling der Natur. Die Natur hat es gut mit ihm gemeint und hat ihm eine Begabung mitgegeben, die andere einfach nicht haben. Ja? Genialität, so könnte man sagen, ist immer ungerecht. Immer. Es ist sozusagen die Ungerechtigkeit der Natur selbst. Ja, ich kann nicht, wie das manche Psychologen vermeint haben, ich kann nicht aus jedem ein Genie machen. Ja, ich sage jetzt, nach Kant geht das nicht. Ja, vielleicht geht es, ja, aber irgendwie haben wir Schwierigkeiten damit. Ja, nach Kant ist die Natur ungerecht, sie schüttet sozusagen ihre Füllhörner völlig nach Prinzipien, die wir nicht durchschauen, aus. Die einen haben Begabung, die anderen haben keine. Und das Genie hat eine ganz besondere Begabung, nämlich erstens Kunst hervorzubringen. Aber was heißt das, als Genie Kunst hervorzubringen? Das heißt, eine Gemütslage zu haben, eine Verfassung zu haben, ein Potenzial zu haben, durch welches, ist eine rätselhafte Formulierung, die Natur der Kunst die Regel gibt. Was heißt das? Das heißt, dass das Genie davon überzeugt ist, und Kant knüpft hier natürlich an den Geniediskurs des 18. Jahrhunderts an, dass das Genie davon überzeugt ist, dass letztlich aus ihm die Natur spricht. Er kann nicht anders. Es ist eine Gewalt, die er selber sozusagen nicht souverän beherrscht. Es spricht aus ihm etwas anderes. Ja? Das Genie gleichsam als Medium, durch das die Natur selber sich zum Ausdruck bringt, wobei Natur jetzt natürlich nicht in einem biologischen Sinne gemeint ist, sondern Natur als etwas, was der Verfügbarkeit des Menschen einfach nicht unterliegt. Ja? Was der Verfügbarkeit des Menschen nicht unterliegt. Das heißt aber gleichzeitig, dass die Natur, die sich hier im Genie zum Ausdruck bringt, natürlich auch durch menschliche Konventionen nicht gebändigt werden kann. Ja? Die Natur will ganz was anderes, als es die Gesellschaft zum Beispiel will. Ja? Darauf beruht dieses Pathos des modernen Künstlers, dass er sich gegen alle Konventionen durchsetzen können muss. Ja? Nicht, weil er bessere Konventionen hat, oder weil er aus irgendeinem Grund die Konventionen durchschaut oder weil er intelligenter ist. Nein, sondern weil eine unbändige Kraft aus ihm spricht, die imstande ist, alle diese Konventionen zu durchbrechen. Die Natur, so könnte man sagen, eine Mischung aus innerer Stimme, aus Trieb, aus Naturgewalt, aus Begabung, aus sozusagen triebhaften Drang zu einer bestimmten Form von Kreativität. Das kennzeichnet sozusagen diese Genialität aus, die deshalb immer sich auf sich selbst zurückziehen darf und aus sich selbst rechtfertigen darf. Denn was will man gegen die Natur sagen? Ja? Natur hat ja auch so ein bisschen, zumindest noch bei Kant, diesen Charakter, es ist notwendig, es ist naturnotwendig. Ja, das Genie kann nicht anders. Es muss es tun. Es steht gewisserweise unter einem Bann. Und einer bestimmten Notwendigkeit. Ja? Wer wirklich schreiben muss, muss schreiben. Wer wirklich komponieren muss, muss komponieren. Egal unter welchen Umständen. Ja? Natürlich ist auch dieses Bild von bestimmten Künstlern, sozusagen, die vor allem im 18. Jahrhundert entdeckt worden ist, verehrt worden sind, geprägt. Ja? Man denke etwa an den Shakespeare-Kult des 18. Jahrhunderts. Ja? Für Goethe, für den jungen Goethe und seine Zeitgenossen war Shakespeare sozusagen der unbändige, das Original, das Naturgenie schlechthin. Ja? Jemand, der, man wusste fast nichts von ihm, er hat etliche Mythen gebildet, aber man wusste nur eines, der hat so viel geschrieben, er muss in jeder Lebenslage, ob es ihm gut oder schlecht gegangen ist, ein Stück geschrieben haben. Ja? Sonst kommt dieses riesige Oeuvre nicht zustande. Das ist diese unbedingte Naturnotwendigkeit. Bei Karl Marx, der kein Romantiker gewesen war, heißt ebenfalls noch anspielend auf diesen Geniebegriff von Immanuel Kant, dass man eigentlich einem Künstler nicht sehr viel zahlen muss, ja? Im Gegensatz zu jedem anderen, wo sich sozusagen der Lohn nach dem Spiel von Angebot und Nachfrage regelt. Beim Künstler brauche ich das nicht tun, den kann ich auch quasi knapp am Verhungern lassen, denn er wird ja ohnehin kreativ sein, denn so heißt es bei Karl Marx, er nimmt da konkret Bezug auf Jonathan Milton, den berühmten englischen Autor, Verfasser von Paradise Lost und Paradise Regained, zwei berühmte Epen. Und der sagt also, der hat dafür den wirklich lächerlichen Betrag von seinem Verlag bekommen von 5 Pfund Sterling. Damit konnte er nicht einmal eine Woche leben, aber das machte nichts, denn seine Kreativität war eine Betätigung seiner Natur. Ja? Der Künstler schafft so Marx, ja? So wie eine Seidenraupe Seide spinnt. Ja? Er kann gar nicht anders. Ja? Und ob er jetzt gefangen ist, schlecht bezahlt, gut bezahlt, ist völlig egal, er wird es immer tun. Und das ist natürlich bei Marx schon sehr zynisch, ja? Und ironisch, aber dahinter steckt noch dieser kantische Geniebegriff. Ja? Es ist die Natur, die im Künstler selber sich zum Ausdruck bringt. Er kann nicht anders. Und das unterscheidet ja, also unterscheidet ja sozusagen Künstler bis heute in ihrem beruflichen Fremd- und Selbstbild von anderen Berufen. Wenn man da bei jungen Menschen Umfragen macht, nicht welche Berufswünsche sie wirklich haben, das wird ja jetzt ganz drastisch verschärft werden, wie Sie wissen, damit man die rechtzeitig in die richtigen Studienrichtungen lenkt, sondern wenn man sie fragt, wo sie glauben, in welchen Berufen sie sich selbst am besten verwirklichen könnten, nennen 80% künstlerische Berufe. Ja? Nicht in der Technik, nicht in der Wissenschaft, nicht im Management, nicht in der Wirtschaft, nicht im sozialen Bereich. Das sind alles vielleicht interessante, notwendige, wie auch immer, ethisch hochstehende Berufe oder ethisch weniger hochstehende Berufe, aber verwirklichen kann man sich am ehesten in künstlerischen Bereichen. Warum? Weil man offensichtlich noch immer dieses Bild hat, hier kann ich denjenigen, der ich bin, also meine Natur, adäquat zum Ausdruck bringen. Nichts anderes bedeutet das. Ja. Hier muss ich mich nicht anderen zwängen, Fremdbestimmungen, pragmatischen Überlegungen, anderen von außen oktroyierten Notwendigkeiten unterwerfen. Hier kann ich mich zum Ausdruck bringen. Ja. Aber, damit wir jetzt nicht in eine romantische Kreativitätsideologie verfallen, hat Kant diesem sich selbst auf geniale Art und Weise zum Ausdruck bringen gleich einen Riegel vorgeschoben. Nämlich, es heißt ja hier, das ist die zweite Bestimmung, Genie ist die angeborene Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Ja? Der Künstler drückt eben nicht nur seine Natur aus, das wäre nur eine Form von Selbstexpression, die er für sich in Anspruch nimmt und andere müssen sich halt bescheiden, sondern diese Selbstexpression kann nur dann Ausdruck wirklich kreativer, künstlerischer Genialität genannt werden, wenn er dadurch sozusagen der Kunst die Regel gibt, das heißt, wenn er dadurch etwas Innovatives, Originales für die Kunst leistet, das selbst wiederum, wie Kant das formuliert, zu einer Regel für andere werden kann, das selbst wiederum exemplarisch werden kann. Das ist das Entscheidende. Das heißt also, Kunst funktioniert nach Kant nach bestimmten Regeln. Das ist für Kunstgattung zu Kunstgattung unterschiedlich, aber es gibt bestimmte Regeln. Das Genie ist derjenige oder dasjenige Subjekt, das einerseits imstande ist, diese Regeln zu durchbrechen und gleichzeitig neue Regeln zu konstituieren. Ja? Das heißt, dass Regeln jetzt natürlich nicht so im strengen Sinn wie Spielregeln, sondern Regeln vielleicht auch in dem Sinne, dass wenn wirklich irgendwo ein ästhetischer Durchbruch gelungen ist, man weiß, alle nachfolgenden Künstler müssen gewisserweise darauf Rücksicht nehmen, wie auch immer. Sie können daran nicht mehr vorbei. Ja, sie werden gewisserweise daran gemessen werden. Sie müssen sich gewisserweise daran auseinanderzusetzen. Und so unter Umständen betrachten wir auch übrigens Kunstgeschichte. Ja? Dass wir darauf schauen, wie reagieren Künstler auf Künstler, nicht auf die Welt, ja? Sondern wie sind Einflüsse feststellbar, wo sind Absatzbewegungen feststellbar, wo wird etwas konterkariert, wo wird etwas durchbrochen. Ja? Das Originalgenie, wie das 18. Jahrhundert es gerne sagte, ist dasjenige, das einerseits alle diese Regeln imstande ist zu durchbrechen, durch Fundieren auf die eigene Naturhaftigkeit und Subjektivität und auf der anderen Seite dadurch natürlich auch wieder Regeln schafft. Ja? Denken Sie an eines der großen Originalgenies des 18. Jahrhunderts, denken wir an Friedrich Schiller, der in jungen Jahren ja wirklich, also an diesem Typus des sturm- und drängerischen Originalgenies durchaus gehorcht hat und der mit den Räubern also etwa ein Stück schreibt, das alle Regeln der klassischen Dramatik gebrochen hat, aber gleichzeitig dadurch natürlich das Modell einer Form des Theaters konstituiert hat, an dem wir uns zum Teil heute noch orientieren. Ja? Das heißt, das ist ungefähr das, was Kant meint. Wenn ein bestimmter Originalitätsanspruch ja, folgenlos bleibt, keine exemplarischen Auswirkungen hat, nicht in der Folge diskutiert wird, wenn es praktisch wirklich nur der kreative Ausdruck eines zufälligen Individuums bleibt, dann hatte Kant keine Scheu davor, von originalem Unsinn zu sprechen. Ja? Auch das gibt es natürlich in der Kunst. Ja? Etwas, was zwar originell ist, aber gleichzeitig folgenlos. Für die weitere Entwicklung der Kunst, für die weitere Diskussion der Kunst, für die weitere Entwicklung auch unserer Geschmacks- und Beurteilungsmaßstäbe folgenlos. Originaler Unsinn. Und auf der anderen Seite, sozusagen als Gegenteil des originalen Unsinns, gibt es natürlich auch, und das ist sozusagen dann das Nicht-Geniale im weiten Feld der künstlerischen Betätigung, gibt es natürlich auch das nur sich an Regeln halten, das Epigonenhafte oder, wie Kant sehr, sehr böse schreibt, das Nachäffen. Ja? Nicht? Also das kommt natürlich auch immer vor, man macht etwas noch einmal, was ein anderer schon gemacht hat, nicht einmal mit großartigen Abweichungen, man kopiert, man macht noch einmal, man probiert, nachdem man draufkommt, es gibt einen bestimmten Trend, ja? Jetzt gibt es einen Trend zur Familiengeschichte in der Literatur, da schreiben wir halt schnell die Familiengeschichte auf. Ja? Das ist Nachäffen, Nachahmen, epigonenhaft. Es gibt ja auch die Generation nach Goethe etwa, die von diesem Olympia unterdrückt war, der alle Originalität und Genialität auf sich gezogen hatte, litt wirklich darunter, weil sie sich selbst nur als epigonal gegenüber diesem großen Monument verstehen konnte. Und zum Teil auch daran sind die Autoren, die jungen Autoren des frühen 19. Jahrhunderts daran auch gescheitert. Ja, die haben alle das Problem gehabt, wie schaffe ich es, mich von Goethe zu distanzieren, ja? Ohne nicht hinter den Maßstäben zurückzufallen, die seine Literatur gesetzt hat. Ja, und das war nicht ganz einfach. Ja? Und sozusagen Kant kennt sozusagen jetzt drei Möglichkeiten. Auf der einen Seite den originalen Unsinn, man ist nur originell, ohne maßstabbildend zu sein. Auf der anderen Seite das Epigonentum, man hält sich nur an Regeln, ohne wirklich innovativ zu sein. Und in der Mitte das Genie. Ja? Das Genie, das imstande ist, Regeln zu durchbrechen, aber auf eine Art und Weise, die selbst wiederum Regeln konstituiert. Und da ist jetzt noch eine ganz interessante Beobachtung zu machen, oder abzuleiten, das ist eine aus dieser Definition von Kant, dass natürlich das, was wir den Kunstbetrieb nehmen, die Entwicklung der Künste, eine Dynamik ist, die immer zwischen diesen Polen, also könnte man sagen, oszilliert. Ja? Denn Regeln haben ja nur einen Sinn, wenn sich jemand daran hält. Ja? Ich kann also nicht von jedem Künstler verlangen, durchbricht pausenlos die Regeln und schafft nie neue. Ja? Dann entsteht nur originaler Unsinn, der uns letztlich nicht interessiert und der die Künste nicht weiterbringt. Ja? Das heißt also, das Genie durchbricht Regeln, indem es neue Regeln konstituiert, an die sich bis zu einem gewissen Grad andere halten müssen, zumindest in dem Sinn, dass das jetzt ein Modell ist, an dem sie sich orientieren, positiv oder negativ orientieren. Man hält sich ja auch an eine Regel, wenn man sich dezidiert ja, gegen diese Regel wendet. Ja? Das kennen Sie aus dem Sport. Ne? Das heißt also, es muss der Bezug zumindest klar sein. Auf der anderen Seite sozusagen, sind Kunstentwicklungen in der Gefahr zu erstarren, wenn man sich nur noch an Regeln hält. Und wir kennen auch solche Epochen in der Entwicklung der europäischen Künste, wo wir also sozusagen ein starres Regelwerk halten und alle arbeiten brav danach. Und das wird immer steriler, es wird zwar immer artifizieller, aber es gibt keine Innovation mehr. Ja? Und auf der anderen Seite eben sozusagen das Abgleiten nur in die individuelle Kreativität, die keinerlei Folgen mehr hat. Das ist sozusagen dasjenige, wie Kant ja, seinen Geniebegriff bzw. den vom Genie konzipierten Kunstbegriff entwickelt. Entscheidend ist hier letzter Gedanke, dass diese Vorstellung, dass es die Natur selber ist, die über das Genie der Kunst die Regeln gibt, ist eine Vorstellung, die Kant an anderer Stelle versucht hat zu präzisieren und die mit diesem Gedanken zu tun hat, dass jedes Kunstwerk natürlich kein Naturgegenstand ist, sondern es ist Künstler. Das macht die Kunst zur Kunst, dass sie künstlich ist. Das Artifizielle, das Artefakt. Aber, so Immanuel Kant, es ist gelungen, und offensichtlich Ausdruck und Ausfluss einer genialen Tätigkeit, genau dann, wenn dieses Kunstwerk in seiner Kunsthaftigkeit uns den Eindruck gibt, es ist in sich zweckmäßig, es ist in sich notwendig, so als wäre es ein Stück Natur. An einem Produkt der schönen Kunst, schreibt Kant, muss er sich bewusst werden, dass es Kunst sei und nicht Natur. Deswegen ist Kant auch dagegen, die Natur zum Vorbild für die Kunst zu machen. Dass das Genie sozusagen das Sprachrohr der Natur ist, heißt nicht, ja, dass dasjenige als Kunst gilt, wo Natur einfach nachgeahmt wird. Ja. Der gemalte Sonnenuntergang, die gemalten Alpen, die gemalte Ansicht der Universität Wien, das gibt es natürlich alles, aber das ist nicht das Wesentliche. Das ist nicht das, was Kant meint. Ein Produkt der schönen Kunst ist Kunst und nicht Natur. Aber, schreibt er weiter, es muss doch die Zweckmäßigkeit in der Form desselben von allem Zwange willkürlicher Regeln so frei erscheinen, als ob es ein Produkt der bloßen Natur sei. Das heißt, es muss in sich einen Grad von Stimmigkeit, von Selbstverständlichkeit haben, wie in ein Stück Natur, wo man auch nicht fragt, der gehört das jetzt noch dazu, ja, warum muss ein Pferd vier Beine haben? Das ist selbstverständlich, das ist so, es ist in sich sozusagen stimmig. Wir können evolutionstheoretisch erklären, warum das so ist. Ja, das ist nicht der Punkt, sondern es ist in sich sozusagen diese Zweckmäßigkeit der Natur, soll auch das Kunstwerk ausstrahlen, obwohl es im Gegensatz zur Natur keinen Zweck hat. Ja? Denn kein Kunstwerk hat sozusagen einen außer ihm liegenden Zweck. Deswegen findet Kant auch diese schöne Formulierung vom zweckfreien Zweck, den die Kunstwerke, oder der die Kunstwerke kennzeichnet. Eine Naturhaftigkeit, die nicht Naturnachahmung ist, sondern eine Naturhaftigkeit in der Form. Ja? Die Form soll so gelungen und selbstverständlich erscheinen, egal wie viel Anstrengung dahinter steckt, es muss immer auch dieses Element des Spielerischen, der Freiheit, frei vom Zwang willkürlicher Regeln, der Naturhaftigkeit im Sinne einer Selbstverständlichkeit durchschimmern, um so ein Produkt der schönen Kunst als ein solches würdigen zu können und genau diese Balance zu halten, genau dieses Spiel spielen zu können, genau sozusagen Objekte zu schaffen, die diesen Eindruck eines zweckfreien Zwecks, einer in sich Gestimmtheit ohne äußerer Zwanghaftigkeit erwecken, das ist die Kunst des Genies. Machen kann man alles andere auch. Aber es ist ja dann leider nicht genial gewesen. Danke Ihnen.